unsere Wahrnehmung war, dass das mehr oder weniger der Traum der neonazistischen und rechten Bewegung aktuell war, weil wirklich von die Rechte, NPD, der Dritte Weg, Pro Chemnitz, Zegida, diverse Hooligan-Gruppen tatsächlich alles vertreten. Das heißt, da hat die Mobilisierung sehr gut funktioniert und die ideologischen Überschneidungen sind ja teilweise sehr hoch. Das heißt, auch über die Differenzen hinweg gerade mobilisiert und erfolgreich mobilisiert, und das ist durchaus sehr beängstigend. Da schien es auch untereinander sozusagen eine sehr starke Einigkeit zu geben, und getragen bzw. so die Dynamik bestimmt haben aber auf jeden Fall auch Neonazi-Gruppen im Hooligan-Spektrum, würde ich behaupten.
Behauptet Steffen Seifert vom Kulturbüro Sachsen über das, was in Chemnitz gestern passierte. Wir wollen das aufnehmen und hier in der Runde auch am Telefon zwei Menschen begrüßen. Einmal David Begrich vom Miteinander e.V. und einmal Jule Nagel, die im Landtag in Sachsen für die Linke sitzt. Hallo erstmal an euch, David.
Hallo.
Und Jule. Im Studio sind außerdem neben mir noch zwei Personen, die gestern auch in Chemnitz vor Ort waren bei den Gegenprotesten, vor allem Lukas und Feline. Hallo an euch.
Hallo, hi.
Hallo.
Fangen wir vielleicht genau da an. Wie ist denn der gestrige Tag aus eurer Sicht verlaufen? Fangen wir vielleicht mit Lukas an.
Also zusammengefasst würde ich erstmal sagen, war das Szenario in Chemnitz so bedrohlich, wie ich das selten zuvor erlebt habe. Ich muss sagen, dass wir einfach Angst gehabt haben, dass wir um unsere Sicherheit gefürchtet haben, dass wir das Gefühl hatten, sowohl die Polizei als auch die Gegenkundgebung ist nicht dazu in der Lage, eine sichere Situation herzustellen. Das war für uns letztlich dann der Anlass, dass wir frühzeitig eigentlich dann aus Chemnitz zurück nach Halle gefahren sind. Und das war ein sehr doofes Gefühl, weil wir das Gefühl hatten, eigentlich käme es jetzt darauf an, dass eigentlich noch mehr Leute nach Chemnitz kommen, um Schlimmeres zu verhindern. Eigentlich müsste jetzt auch von unserer Seite die Mobilisierung nochmal ansetzen, und dann aber sozusagen das Gefühl, also wir können das gerade in der Bezugsgruppe, die wir waren, für uns gegenseitig nicht verantworten, dass wir halt uns dieser Situation weiter aussetzen.
Es gab mehrere Situationen, die ich wirklich als ausgesprochen bedrohlich erlebt habe. Es gab unter anderem die Situation, dass man also kurz nach Start der Neonazi-Kundgebung, die ungefähr 18:30 begann, gar nicht glauben konnte, wie eigentlich der Zustrom auf Neonazi-Seite immer noch weiter passierte. Also es kamen immer wieder größere Gruppen vom Bahnhof, es gab immer wieder größere Gruppen, die aus der Stadt kamen, und es nahm also kein Ende, dass die Nazi-Kundgebung wuchs und wuchs, während sozusagen die Gegenkundgebung, also bei einer Zahl von ungefähr 1000, 1200 stagnierte. Und das ließ mich irgendwann in so ein absolutes Ohnmachtsgefühl hinübergleiten. Und das war eine sehr, sehr üble Erfahrung auf jeden Fall.
Jule, du bist gerade in Dresden am Landtag. Hat dich der gestrige Abend überrascht? Du hast mit den sächsischen Verhältnissen ja schon seit Jahrzehnten zu tun. Ist es eine neue Qualität dessen, was man dort gesehen hat?
Ja, wir haben tatsächlich hier auch in meiner Fraktion heute diskutiert, ist es die neue Qualität? Ich muss sagen, ich stimme den beiden Vorrednerinnen zu. Ich hatte gestern auch Panik, ich hatte Angst und ich habe vor allem nicht erwartet, dass die Sicherheitsbehörden diese Situation zulassen. Man muss ja auch noch mal daran erinnern, dass es an dem Sonntag auch schon marodierende Szenen in der Innenstadt gegeben hat. Da kann man vielleicht mit sehr viel Gutwill noch sagen, okay, da hat die Polizei vielleicht nicht so schnell reagieren können. So weit würde ich gar nicht gehen. Aber gestern, also die Mobilisierung für den gestrigen Abend ging am Sonntag los, und es hätte einfach möglich sein müssen, dort genug Sicherheitskräfte auch vor Ort zu bringen. Und zudem, ich bin keine Freundin von Versammlungsverboten, aber in Bezug auf die gestrige Situation hätte der Ordnungsbürgermeister, der von der linken Partei in Chemnitz gestellt wird, doch seriöser prüfen müssen, ob da nicht eine andere Reglementierung dieser Situation möglich gewesen wäre. Ne? Also da habe ich ein vollkommenes Unverständnis. Und trotzdem ich Heidenau erlebt habe, trotzdem ich Freital erlebt habe, trotzdem ich Klausnitz und Bautzen erlebt habe, war das für mich gestern Abend schon nochmal eine neue Qualität. Und trotzdem ich Pegida erlebt habe, ne? Dieses Gemisch aus, es wurde schon erwähnt, rechten Hooligans, die da auch die einschlägigen Sprüche, Hurensöhne, sei ja ein Zitat, gebracht haben, die Neonazis mit ihrem Freien Sozial und National, dieses Gemisch und die Pegida-Gängerinnen und Gänger, das war sehr, sehr bedrohlich. Und genau, nochmal sei betont, die Polizei war wirklich in vielen Situationen nicht in der Lage, sozusagen die Situation irgendwie in den Griff zu bekommen. Und es gab wirklich auch meinerseits Angst, dass die Rechten sozusagen zu uns rüber durchbrechen können.
Von Seiten der Polizei hat ein Sprecher dann heute Morgen gesagt, man sei völlig überrascht gewesen von der Anzahl der Demonstrierenden auf rechter Seite. Und man hat dann auch gesagt, na, es hat nur so kleinere Zwischenfälle gegeben. Was würdest du so einem Polizeisprecher antworten?
Das ist eine vollkommen unseriöse Betrachtung der Situation. Es mag jetzt so ein bisschen vielleicht komisch klingen, diesen Vergleich aufzumachen. Ich erinnere mich an Wurzen im September, da gab es eine Antifa-Demo aufgrund der doch rassistischen Ausschreitungen oder rassistischen Vorfälle in der Stadt. Da war eine relativ kleine Antifa-Demo am Start, die von 4 Wasserwerfern begleitet wurde, die von SEK empfangen wurde von vermummten sozusagen Sondereinheiten der Polizei. Da gab es ja auch sozusagen eine Gefahrenprognose, die vollkommen daneben lag, aber in Bezug auf den gestrigen Abend hätte es eine seriöse Gefahrenprognose geben müssen, vor allem im Hinblick auf das, was am Sonntag schon passiert ist, als dort bis zu 1000 Nazis, Rechte, Rassisten, Hooligans durch die Stadt marodieren konnten, ohne dass die Polizei die in den Zaum bekommen hat. Die Polizei hätte einfach sozusagen seriös die Internetmobilisierung sichten müssen, wo es in sozialen Netzwerken mehrere tausend Zusagen für den Abend gab, wo in einschlägigen Gruppen sachsenweit und darüber hinaus zu dieser Demonstration mobilisiert wurde. Also ich habe dafür überhaupt gar kein Verständnis, was dort gestern Abend passiert ist, auch vor allem seitens der Sicherheitsbehörden. Und ja, es ist ein trauriges Bild, was jetzt sozusagen nur noch dazu kommt. Wir hatten ja auch vor Chemnitz schon eine Diskussion über die Rolle der sächsischen Polizei hier in hierzulande.
David, mit dir hatten wir gesprochen am Montag früh auch schon über das, was in Chemnitz am Wochenende passiert ist. Und da hattest du so ein paar Prognosen, aber auch Warnungen abgegeben, was jetzt auf keinen Fall die nächsten Tage passieren könnte. Mit dem im Hinterkopf, wie ging denn aus deiner Sicht die Geschehnisse weiter in Chemnitz? Wie beurteilst du die letzten Tage?
Ich möchte vorwegschicken, dass ich ja nicht vor Ort war und ich deshalb in jeder Hinsicht Respekt habe vor dem, was meine Vorrednerinnen und Vorredner über den gestrigen Abend gesagt haben, und möchte trotzdem einen anderen Akzent setzen. Ich hatte ja in dem Morgengespräch die Frage gestellt, was passiert, wenn lokale neonazistische Akteure und Gewaltakteure auf überregionale rechtsextreme Netzwerke treffen und dass das nicht passieren darf. Ich glaube, wir sind noch in einer Phase, in der sich dieser Prozess noch nicht vollendet hat. Und ich glaube, aus der Mikro-Selbstwahrnehmung der Szenerie, die dort gestern aufgetreten ist, ist das gestern relativ harmlos abgelaufen. Oder ich spitze es mal zu, das war für sie eine Latsch-Demo. Wir müssen uns klar machen, welches Potenzial da auf der Straße war. Das waren Leute, die in zwei Richtungen, einerseits auf einer hohen Ebene gewalterfahrene, planvoll, zielgenau an der Eskalation von Gewalt interessierte und auch erfahrene Personengruppen waren aus der Mischszene zwischen Neonazismus und Hooligans. Und es waren Leute, die sich in deren Umfeld bewegen, die auf Gelegenheitsstrukturen zur Anwendung von Gewalt greifen. Das heißt, die auch eine gewisse Gewalterfahrung haben, diese aber nicht selbst initiieren. Und die Mischung dieser beiden Gruppen macht meiner Ansicht nach so etwas möglich wie eine Gewalteskalation, die auf sehr hohem Niveau sich vollziehen kann. Und dafür, dass diese beiden Gruppen gestern Abend zusammengewirkt haben, in einem Umfang zwischen 5.000 bis 6.000, vielleicht auch 7.000 Teilnehmern, ist es, glaube ich, noch relativ ruhig abgelaufen. Das will überhaupt nicht in Frage stellen, was die anderen Gesprächsteilnehmer jetzt gestern Abend erlebt haben. Aber ich glaube, aus der Wahrnehmungsperspektive ist das so, der Akteure ist das so. Und es kommt noch was Zweites hinzu. Ich glaube, dass der gestrige Abend für diejenigen, die sich im Kern dieser Szene aufhalten, war das nicht der Schlussakkord, sondern die Ouvertüre. Nichts macht so erfolgreich wie der Erfolg, und dieses Hochgefühl, sich mit relativ vielen Personen sehr frei, sehr unkontrolliert in Masse durch die Stadt bewegen zu können, das löst eine erhebliche emotionale Euphorie aus. Und die Mobilisierungsressource dieses von mir skizzierten Milieus ist meiner Ansicht nach noch nicht ausgeschöpft. Also der gestrige Tag war ein Arbeitstag, das heißt, und
auch heute ist ein Arbeitstag, das heißt, das Einzugsgebiet derjenigen, die daran teilgenommen haben, das wird sich so rund eine Stunde, anderthalb Stunden rund um Chemnitz bewegt haben. Das Potenzial, die Mobilisierungsressource ist erheblich größer, wenn ein Zeitpunkt kommt, in dem auch andere Leute, die ein bisschen weiter weg wohnen und die eine gleiche Affinität haben, eine gleiche Milieustruktur haben, sich im Umfeld von Zweit- und Drittligavereinen in Ostdeutschland bewegen, sich darauf zu bewegen. Wie gesagt, ist mir wichtig, nicht die Erfahrung des gestrigen Abends in Frage zu stellen, sondern eher die Perspektive zu öffnen auf die Frage, die Mikroperspektive zu öffnen auf die Frage, was ist das handlungsleitende Interesse der Akteure, der Gewaltakteure, die dort zweifelsohne den dominierenden Einfluss haben. Und ich glaube, denen geht es um mehr als um eine Demonstration.
Ich würde das vielleicht gerne noch kommentieren, was David gesagt hat, weil ich glaube, ich kann dir, David, dahingehend zustimmen, wenn man es vielleicht so zusammenfasst, dass angesichts des Potenzials, das gestern auf der Straße von Seiten der Nazis gewesen ist, dass es hätte wesentlich schlimmer sein können, einfach wenn man vielleicht das nimmt, wozu sie fähig gewesen wären oder wozu sie fähig sein könnten. Trotzdem will ich da vielleicht irgendwie da auch nochmal sozusagen schildern, was eigentlich passiert ist, weil es ist ja Fakt, dass einfach die antifaschistische Gegenkundgebung angegriffen worden ist. Das heißt, mit Leichtigkeit haben die Nazis da sozusagen leichte Polizeiketten überwunden und haben brennende Pyro Materialien, Böller und Flaschen halt irgendwie auf die Gegenkundgebung geschmissen, wo es auch Verletzte gegeben hat, und es haben sich Jagdszenen auch wiederholt, also wo sozusagen Gegendemonstranten durch die Stadt gejagt wurden, sondern auch Leute mit Migrationshintergrund. Und ich würde halt sagen, dass das Fatale an der Situation von gestern ist einfach gewesen, dass die Nazis erfolgreich eigentlich den Gegenprotest unmöglich gemacht haben. Also sozusagen ab dem Punkt, wo dieser erste Angriff stattgefunden hat, hat sich die Gegenkundgebung zurückgezogen, und als die Nazis sozusagen wieder zurückgekommen sind nach ihrer Demonstrationsroute, hat sich die Kundgebung aufgelöst und die Leute sind durch den Lautsprecher dazu aufgefordert worden, nach Hause zu gehen, und selbst die Leute, die halt sozusagen sich in Gruppen dann zum Bahnhof bewegt haben, sind dann wiederum nochmal angegriffen worden. Also nur um das sozusagen der Vollständigkeit halber zu haben, also was da also eigentlich passiert ist.
Die Gewalteskalation der Nazi-Demo, der rechten Demo, hatte ja, und das war das Verrückte, die wollten loslaufen, dann gab es diese Eskalation, dann wurde ein Wasserwerfer aufgefahren und dann durften die trotzdem weiterlaufen. Ne? Eine Situation, die auch für Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Antifa-Demonstrationen vollkommen unglaublich ist. Ne? Also die Situation war auch für die Sicherheitsbehörden überhaupt nicht im Griff und ja, war aus diesem Grund bedrohlich. Trotzdem verstehe ich Davids Punkt und würde dem auch sozusagen analytisch jetzt auch Recht geben. Ne? Also da sollte man sich jetzt auf keinen Fall ausruhen nach gestern. Das wird sozusagen diskursiv weiter eine Rolle spielen, nämlich das Thema in Anführungsstrichen Ausländerkriminalität, und wird natürlich auch auf der Straße in den nächsten Tagen eine Rolle spielen. Es sind ja auch schon verschiedene Nachfolgeveranstaltungen angesagt.
Ich würde da vielleicht genau zu dieser Mobilisierung vielleicht gerne auch noch eine Frage stellen an euch beide, weil das eine Frage ist, die uns gestern auch beschäftigt hat, nämlich, dass man halt irgendwie sieht, es gelingt den Nazis innerhalb von 2 Tagen an die 5.000, 6.000 Leute zu mobilisieren, was ich irgendwie beachtlich finde erstmal, dass innerhalb von so einer kurzen Zeit so viele Menschen mobilisiert werden können, wo ich sagen würde, trotz allem war es halt ein Erfolg, dass die Gegenkundgebung 1.300 Leute irgendwie mobilisieren konnte, ja, das ist auch innerhalb von einer kurzen Zeit viel, aber das würde mich nochmal interessieren, ob es Erkenntnisse gibt oder wie ihr das seht, wie diese Mobilisierung funktioniert, weil ich habe mir gedacht, irgendwie kann es tatsächlich so sein, dass innerhalb so kurzer Zeit ohne Vorbereitung halt irgendwie sowas stattfinden kann, oder ist es tatsächlich eine Dynamik, die im Moment dazu ausreicht, so viele Leute auf die Straßen zu bringen?
Nicht leicht zu beantworten. Ich glaube aber, man muss auch hier wiederum in zwei Richtungen blicken. Ich glaube, es gibt einen sehr gut und sehr eng vernetzten Kern neonazistischer Gewaltakteure und ihres Umfeldes, zwischen denen die Wege sehr kurz sind. Welche Wege das dann sind, das überlasse ich mal sozusagen denjenigen, die sich mit solchen Dingen wie Messenger-Diensten und so weiter beschäftigen. Das hätte man früher gesagt, das bewegt sich auf der Kaderebene neonazistischer Organisationen. Die allein jedoch bilden ja noch nicht einen Resonanzraum für das, was da gestern entstanden ist, sondern sie müssen in der Lage sein, in konzentrischen Kreisen ihr Umfeld zu mobilisieren, das wiederum dann auch ihr Umfeld mobilisiert. Und ich glaube, da spielt dann eben nicht mehr eine nach innen gerichtete Binnenkommunikation eine Rolle, sondern in der Tat die, und das konnten wir ja auch ganz gut beobachten, offensiv in Facebook-Foren, in Instagram-Foren etc. beworbene Frage, wer fährt nach Chemnitz, wer hat eine Mitfahrgelegenheit, wer kennt wen, und Ernie und Atze schließen sich da irgendwie kurz, und das ging sehr schnell. Und auch hier gilt natürlich sozusagen wieder, wenn eine solche Dynamik so angelaufen ist, und jetzt nutze ich mal das vielleicht ein bisschen ausgelutschte, aber dennoch hier passende Bild des Schneeballs, dann ist das eigentlich sozusagen ein Selbstläufer. Das heißt, die entscheidende Frage ist am Anfang zu beantworten, nämlich ob die Initiatorengruppe in der Lage ist, ein Narrativ, eine Erzählung, einen Aufruf so zu formulieren, dass er in den konzentrischen Kreisen, die ich versucht habe zu skizzieren, Wirkung entfaltet. Und das kann man natürlich nur, wenn es einen Anlass gibt und wenn es einen Anlass gibt, der hochemotional aufladbar ist. Beides war meiner Ansicht nach gegeben, aber beides funktioniert nur, wenn diese beiden Faktoren, also einer auf der einen Seite ein eng aneinander geknüpftes und auch funktionierendes Netzwerk neonazistischer Gewaltakteure auf der einen Seite und ihr Umfeld auf der anderen Seite situativ ineinander greifen, sonst ist eine solche Mobilisierung in diesem Ausmaß meiner Ansicht nach in der Kürze der Zeit nicht vorstellbar.
Nun ist vielleicht also der Anlass ja eine Messerstecherei mit Todesfolge in Chemnitz, das Ganze im Stadtfest am Wochenende. Nun haben sich vor allem Hinterbliebene in den letzten Stunden, dazu Wort gemeldet und selbst gesagt, dass das Opfer selbst der linken Szene zugehörig ist. Also dass er zum Beispiel, das hat dann der MDR auch geschrieben, Musiktitel dort auf Facebook und ähnlichem liked, die von antifaschistischen Bands und Bekleidungslabels in der linken Szene liked. Das heißt, das wäre ja jemand gewesen, der potenziell gestern bei der Gegenkundgebung gestanden hätte. Da stellt sich die Frage, ob dieser Anlass, den David jetzt stark gemacht hatte, so komplett austauschbar ist, dass das auch gar keine Rolle spielt.
Ja und nein. Also natürlich gibt es in der Szene seit der Entstehungsgeschichte von Pegida so etwas wie eine negativ-positiv aufgeladene Erwartungshaltung an eine sich radikalisierende, polarisierende gesellschaftliche Situation, die dann wiederum mit solchen, ich sag mal, bürgerkriegsähnlichen Invektiven beschrieben wird. Also man muss sich ja klar machen, dass ein Teil derer, die wir dort gesehen haben, sich selbst als Akteure in einem Endkampf, in einer Bürgerkriegssituation hineinfantasiert. Und alles, was geschieht, jede kriminelle Straftat, was auch immer in diesen Deutungskontext einpasst, in gewisser Weise auch passend macht, was wiederum ja mit der Vorgeschichte des Betroffenen einhergeht, an dessen Ende es am Ende dann wirklich egal ist, was der ganz konkrete Vorgang ist, sondern es geht darum, ein Muster passend zu machen. Und das Muster, das hier passend gemacht wurde, sagte ich, war, hier ist ein Deutscher von Migranten getötet worden. Und wenn man sich die Statements anguckt, die von Neonazi-Kadern aus Thüringen und auch zum Teil aus Sachsen im Internet verfügbar sind, wo sie also so in so eine Handykamera reinsprechen und so ihre Leute mobilisieren, dann wird der Aufruf finalisiert. Wenn du Deutscher bist, dann. Und das heißt sozusagen, die konkrete Situation wird in gewisser Weise auch ihres Umstandes entkleidet. Das wird beiseite gelegt, das ist dann vielleicht auch nicht mehr wichtig, sondern es wird sozusagen geguckt, ob halbwegs der Rahmen stimmt, der wird passend gemacht und wird sozusagen auf eine ideologische Deutungsfolie gelegt. Und das ist kein Automatismus, dass es funktioniert, aber das hat in Chemnitz funktioniert. Und das hat natürlich auch funktioniert, weil es dort eine so eng vernetzte und aktive Neonazi-Szene gibt. Und weil es in Chemnitz, und das ist ja in dem, was Juliane gesagt hat, auch schon angeklungen. Es gibt ja in Chemnitz eine Vorerfahrung mit der Durchführung von dauerhaft rassistisch motivierten Protesten. Auch das darf man ja nicht außer Acht lassen. Also es gibt ja sowas wie so ein kollektives Protestlernen, ja, zu sagen, also wie muss man sich organisieren, wie kann man sich Gehör verschaffen und. All das ist in Chemnitz gegeben. Es gibt feste, seit beinahe Jahrzehnten etablierte neonazistische Strukturen. Das alles ist bekannt. gibt einen Link vom NSU nach Chemnitz, all das ist bekannt. Das heißt also, da befindet sich in mehrerlei Hinsicht so etwas wie ein Humusboden, der jetzt nur noch in Anführungsstrichen mit warmem Wasser angegossen werden musste und schon sprießte da die Protestmobilisierung aus dem Boden. Das heißt auch, und das wäre nochmal, das wäre meine These, aber zugleich auch eine Frage, dass dieses Muster eben, und da würde ich auch einem Deutungsmuster, das in den Medien sehr weit verbreitet ist, widersprechen, in anderen Orten nicht als Automatismus wiederholbar ist, weil es jeweils vor Ort und in den Regionen, auch in den Regionen Sachsens, sehr unterschiedliche vorfindliche regionale Voraussetzungen für die Frage gibt, lassen sich Leute für solche Protestereignisse mobilisieren und wenn ja, in welchem Umfang oder eben auch nicht. Und ich glaube, das müsste man auch nochmal angucken. Also man muss nicht nur angucken, wo funktioniert diese Mobilizing Resources, wie wir in der Sozialwissenschaft sagen würden oder in der Bewegungsforschung sagen würden, sondern wo funktioniert sie nicht und warum nicht.
Die Frage kann man vielleicht tatsächlich an Jule Nagel weitergeben. David Bickrich war das gerade vom Miteinander e.V., Jule Nagel, die für die Linken im Landtag in Sachsen sitzt. Also diese sächsische Besonderheit, Chemnitz nochmal als Besonderheit. Was würdest du David sagen? Warum funktioniert das gerade in Chemnitz?
Ich würde ja fast sagen, oder mich jetzt in eine Situation begeben, auch mit der wahrscheinlich mit einer etwas sozusagen jetzt auch ratlosen Situation, in der ich mich selbst befinde und vielleicht auch so ein bisschen entmutigten Situation, dass es weitestgehend in Sachsen oder in vielen Regionen doch funktionieren würde, dass sozusagen so ein Anlass, wie er in Chemnitz vorgefunden wurde oder geboten wurde, dass der tatsächlich sozusagen Mobilisierungskräfte fast überall bieten wurde. Ich habe die verschiedenen Orte ja auch schon aufgezählt. Freital war so ein Ort, wo wirklich über Monate regelmäßig Aufmärsche vor der Asylunterkunft stattgefunden haben, wo sich sozusagen aus einem Netzwerk von Akteuren tatsächlich eine rechtsterroristische Gruppe entwickelt hat. Dresden und Umgebung Meißen, ist schon so ein Einzugsgebiet, wo sowas, glaube ich, gut funktionieren könnte. Auch Bautzen ist ein Beispiel, wo ja über eine lange Zeit Auseinandersetzungen und auch rassistische Hetzjagden bekannt wurden. Also ich würde sagen, man muss die regionalen Strukturen anschauen. Der Raum Leipzig ist vielleicht sozusagen bietet diese Mobilisierungsfähigkeit vielleicht nicht in dem Maße oder bietet zumindest sozusagen ein Feld, was Widerspruch übt und da auch das Wasser versucht abzugraben. Aber ich würde mich fast sozusagen dahin begeben zu sagen, es würde gerade jetzt in der Zeit, wo auch AfD sozusagen vor Kraft kaum laufen kann, wo tatsächlich auch bundespolitische ganz spezifische Akzente in Richtung Asylpolitik oder asylpolitische Akzente gesetzt werden vom Bundesinnenminister, würde schon gut funktionieren. Man muss natürlich aber auch betrachten, dass Chemnitz, und das ist so ein Beispiel, was mir im Kopf haften geblieben ist, hat relativ lange auch mit einem Pegida-Ableger zu tun gehabt, jetzt nicht besonders erfolgreich, aber der hat sich dann sozusagen verquickt mit einer Stadtteilinitiative, Bürgerinitiative, um das jetzt verharmlosend zu adaptieren, die sich gegen die Errichtung einer Erstaufnahmeeinrichtung im Stadtteil Chemnitz-Einsiedel, eher so ein ländlicher Stadtteil, gebildet hat und die wirklich über Monate lang dort protestiert hat. Selbst als die Asylunterkunft kurz vor der Schließung war, wurde dort immer noch gegen Asylmissbrauch und so weiter demonstriert. Es gab auch Anschläge auf die Asylunterkunft. Also da war dieses Gemisch, diese Vernetzung von, weiß ich nicht, örtlichen Handwerkern, AfD-Akteuren, Pro Chemnitz muss man ja auch nennen, die gestern Abend eine große Rolle gespielt haben, mit dem Kohlmann, dem Rechtsanwalt, der auch im Freital-Prozess eine Rolle gespielt hat, und neonazistischen Gruppen auch aus dem Fußballfanmilieu. Also da gibt es natürlich sozusagen eine Tradition, an die jetzt in Chemnitz angeknüpft werden kann. Aber trotzdem so ein bisschen ein Widerwort. Ich denke, es würde vielerorts in Sachsen gut funktionieren, wenn sich eine Gelegenheit bietet.
Juliane hat jetzt sozusagen die Fanszene auch mit ins Spiel gebracht, und wo wir darüber sind, über die Bedingungen halt dieser Mobilisierung der Nazis zu sprechen, fände ich es interessant, auch nochmal eine Einschätzung zu erfahren, was diese Fußballfanszene da für eine Rolle spielt und was ihre Netzwerke für eine Rolle spielen. Ich meine, wenn man da auch noch so ein bisschen zurückblickt, also der Angriff auf Konnewitz zum Beispiel, ist ja was gewesen, wo auch Fußball-Fanstrukturen eine wichtige Rolle spielen. Da vielleicht auch nochmal an beide die Frage, ist das eine treibende Kraft innerhalb dieser Mobilisierung, diese Fanszene?
Man muss sich die Fanszene genauer ansehen, nicht? Also wir reden hier natürlich nicht von der Diversität aller möglichen jugendkulturellen, subkulturellen, wie auch immer gearteten Zugänge zum Phänomen Fußball, sondern wir reden von einem traditionsreichen, schicksalhaften Zugang rechtsautoritärer Sozialisationsmuster im Kontext des Fußballsportes, nämlich der extrem gewaltbereiten und rassistisch und rechtsmotivierten Hooligan- und Neonazi-Szene. Diese hat in Ostdeutschland eine weit zurückreichende, bis Mitte der 80er Jahre zurückreichende Tradition. Und sie bildet in gewisser Weise den Resonanzraum, und zwar den ersten Ansprech- und Resonanzraum für die Kernaggregate der organisierten Neonazi-Szene, die ja zum großen Teil ihrer Entwicklungs- und Sozialisationsgeschichte nach selbst aus dem Kontext der Fußball-Fanszene stammen. Ja, also nicht ohne Grund nennen wir mal das Urereignis des Neonazismus in der DDR, nämlich den Angriff von neonazistischen Skinheads auf die Zionskirche 1987 in Ost-Berlin. Das ist nicht von irgendwelchen Leuten ausgeführt worden, sondern von Hooligans des BFC Dynamo Berlin, die zugleich eine führende Rolle in der Neonazi-Szene spielen. Und jetzt spulen wir mal 30 Jahre nach vorn und hoppla, da treffen wir auf eine ähnliche Konstellation. Also diese Frage kann man eingeschränkt in Bezug auf die Frage des Hooliganismus und des Neonazismus mit Ja beantworten.
Vielleicht um es zu spezifizieren oder auch nochmal zu beschreiben für Sachsen, die Gruppe, die am Sonntag, am Sonntag vorgestern aufgerufen hatte zu dieser Ansammlung, wie es die Polizei dann genannt hat, also der Versammlung, die nicht der nicht Einhalt geboten werden konnte, war ja die Fangruppe Chaotic Chemnitz, die zum CFC, zum Chemnitzer Fußballclub gehört, die wirklich da auch eine große Verbreitung via Facebook mit vielen, vielen tausend Klickzahlen erreichen konnte, die da sozusagen maßgeblich auch eine Mobilisierungsrolle spielte und die auch altbekannt ist sozusagen als rechte Fangruppierung, wo sogar der Verfassungsschutz sozusagen sagt, das ist eine rechtsextremistische Fangruppierung, was in Sachsen nicht ganz normal ist, was jetzt auch kein Argument sein soll, aber trotzdem, um es zu benennen, also die sind einschlägig bekannt und ähnliche Kreise findet man natürlich um Dynamo Dresden mit der Faust des Ostens, die wiederum mit der Freien Kameradschaft Dresden, die ja als als kriminelle Vereinigung jetzt auch vor Gericht steht, vernetzt ist. Das findet man wiederum in Leipzig mit der ehemaligen Fangruppierung Szenario Lok um den Fußballverein Erste Lokomotive Leipzig, und das findet man dann alles sozusagen auch zusammen bei dem Überfall auf Connewitz, der jetzt gerade erwähnt wurde im Januar 2016. Also es ist ein festes Netzwerk, natürlich mit Verbindung in die Neonazi-Szene, die jetzt auch, glaube ich, mit der AfD sozusagen auch eine politische Ausdrucksform wiedersehen, die die NPD inzwischen nicht mehr bietet. Ne? Also gerade aus dem Spektrum Szenario Lok, die jetzt teilweise auch im Freefight-Milieu in Leipzig aktiv sind, findet man, wenn man die Facebook-Seite beobachtet, doch relativ viel Zustimmung, politische Zustimmung zur AfD, auch wenn es um die Bundestagswahlen und so weiter ging. Ne? Also ein klares politisches Bekenntnis. Und das macht einem schon ein bisschen Angst.
Ich würde ja gerne nochmal auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, was auch mit gestern sozusagen wieder neu auf den Plan gerufen ist, nämlich das Versagen der Sicherheitsbehörden, was sozusagen auf der einen Seite das Einschätzen des Gefahrenpotenzials angehst, aber auch zum anderen sozusagen die große Frage, die sich mir auch stellte, als ich gestern bei der Gegenkundgebung war und die Eskalation miterlebte, als sozusagen von Nazi-Seite Böller geflogen sind, Flaschen geflogen sind, und dann natürlich die große Frage, warum die Nazi-Demonstration trotzdem laufen konnte. Und ich denke mal, da, also sozusagen die Tatsache, dass es offensichtlich nicht möglich war, für Sicherheitskräfte da eine sichere Umgebung zu gewährleisten, stellt natürlich die Frage, was kann es da für Konsequenzen geben? Also was hat es eigentlich nach Heidenau für Konsequenzen gegeben? Was hat es nach Freital für Konsequenzen gegeben? Und auf was kann man da vielleicht jetzt hoffen? Vielleicht die Frage an Jule.
Ihr erlebt mich wahrscheinlich mehrfach ratlos. Ich bin jetzt seit 2014 im Landtag und das war genau die Zeit, in der die rassistischen Mobilisierungen hier an Höhe gewannen, mit Pegida, mit Freital, mit Heidenau, mit Bautzen, Klausnitz und so weiter. Und ich kann mich immer sozusagen erinnern oder habe mich jetzt die Tage auch wieder daran erinnert, an diese Abfolge, die dann passiert. Meistens beruft eine Oppositionsfraktion auf die Linke, jetzt sind es mal die Grünen für Chemnitz, also wir werden diese Woche noch eine Ausschusssitzung haben, eine Sonderinnenausschusssitzung ein. Dann wird der Innenminister oder der Landespolizeipräsident in dieser Ausschusssitzung befragt, sozusagen in ein Verhör genommen, was dort schiefgelaufen ist. Was man immer wieder vorfindet, ist eine Haltung der sächsischen Staatsregierung. Das hat sich jetzt auch schon in dem Fall, der ja kurz vor Chemnitz stattgefunden hat, nämlich der Umgang mit Presse, mit dem Frontal 21-Team bei dem Merkel-Besuch in Dresden, gezeigt. Es gibt keine Haltung, also keine Fehlerkultur. Es gibt keine Haltung, die sagt, okay, wir haben hier was falsch gemacht. Wir müssen hier mal tiefer irgendwie auch gucken, wie ist die Polizeibehörde eigentlich in Gang, wie sind wir hier als Innenministerium auch aufgestellt, welche Konsequenzen haben wir genau gezogen aus bestimmten Vorfällen, Stichwort Heidenau. Das passiert einfach nicht. Wir finden immer wieder eine Haltung der Abwehr vor, der Relativierung vor, und ehrlich gesagt erwarte ich für die Aufarbeitung von Chemnitz leider nichts anderes. Es ist ja auch der Fall, das muss man sich mal vorstellen, seit gestern wird auch medial gefragt, naja, wie viele Polizeieinsatzkräfte waren denn eigentlich in Chemnitz am Start, wie viele wurden angefordert, wie war die Gefahrenprognose? Dazu kommt keine Antwort. Es wird sozusagen, also so ist jetzt mein Stand noch, es wird intransparent gehalten. Und das ist, glaube ich, ein Teil des Problems, was wir hier auch durchbrechen müssen. Und das betrachtet jetzt erstmal nur die kleine Ebene, ne, wie man das politisch aufarbeitet. Ganz grundsätzlich müsste man natürlich fragen, wie ist die demokratische Verfasstheit hier in Sachsen, wie ist die demokratische Verfasstheit der Polizei hier in Sachsen überhaupt gewährleistet. Wir können das jetzt beantworten aus unseren Erfahrungen, aber genau, diese große Frage schwebt hier überall drüber und wird sozusagen komplett abgewehrt. Selbst die kleinen Fragen nach den kleinen Mechanismen, die eine Polizeibehörde sozusagen vornimmt in Bezug auf so einen Aufmarsch, wenn der sich angesagt hat.
Vor ein paar Minuten hat der Journalist Johannes Kronert Radio 1 ein Interview gegeben und hat da zum Beispiel den Rücktritt des Ministerpräsidenten gefordert, hat nochmal gesagt, ganz klares Versagen der sächsischen Polizei, hat aber auch gesagt, das, was die letzten 24, 48 Stunden in Chemnitz passiert ist, ist eine Eskalation mit Ansage. Also solche Forderungen nach politischen Konsequenzen tauchen ja medial immer mal auf. Medial auftaucht zum Beispiel heute Morgen in der Bild-Zeitung das Schlagwort der Auseinandersetzung zwischen linken Chaoten und, ich glaube, Neonazis war das Wort. Und da wird auch so ein Narrativ gezeichnet, Bürgerkrieg. David, du hast vorhin schon das Bürgerkriegsszenario angesprochen, was vor allem von Seiten der Rechten immer wieder bedient wird. Bei diesen erneuten Schlagzeilen, die genau dieses bedienen, stellt sich die Frage, was kann man da eigentlich gegen tun? Also die alte Frage, was tun? Aber dieses Bedienen des Bürgerkriegsszenarios, dieses medial Bedienen des Bürgerkriegsszenarios, das findet sich eben auch nicht nur bei der Bild-Zeitung. Aber was wären da andere Strategien, bevorzugen würdest?
Zunächst würde ich zwei mediale Narrative auseinanderhalten, nämlich das mediale Narrativ von Auseinandersetzungen zwischen links und rechts oder zwischen linken und rechten gewaltbereiten Jugendlichen. Das sind Erzählungen, die wir oder Deutungsvorlagen, die kommen aus den 90er Jahren. Die sind gar nicht neu, sondern die sind sozusagen, die kann man wie so eine alte Pressemitteilung mit einem neuen Datum versehen, immer wieder raushauen, funktioniert. Die Rhetorik vom Bürgerkrieg ist eine andere. Die Rhetorik vom Bürgerkrieg kommt begrifflich aus der extremen Rechten und wird dort auch ideologisch unterfüttert. Und dieser Bürgerkrieg wird in erster Linie oder sozusagen die Befürchtung oder das Szenario eines Bürgerkriegs wird ethnisiert. Also das heißt, wird aufgeladen mit Erzählungen oder mit Fragen von, es würde zukünftig eine Situation ins Haus stehen, in der es zum offenen Kampf zwischen Migranten und einheimischer Bevölkerung käme, in der sich dann die Migranten durchsetzen, weil sie mehr Männer auf die Straße bringen. Also das geht da mit sehr vigilantistischen Phantasmen sozusagen über die Bühne. Und diese beiden Dinge muss man versuchen auseinanderzuhalten. Das heißt also auf der einen Seite ein etabliertes Mediennarrativ links-rechts, und auf der anderen Seite sozusagen eine begriffliche Einfügung, die aus der extremen Rechten kommt. Bei der Frage, wie man aus so einer Situation wieder rauskommt oder wie man sich zu so einer Situation sinnvoll verhalten kann, kann ich auch nur Antworten im Hinblick auf die Erfahrungen von 1992 in Rostock-Lichtenhagen oder die Erfahrungen, die in ganz vielen Orten danach immer wieder gemacht worden ist, nämlich sich grundsätzlich an Leute zu halten, die aus sehr unterschiedlichen Gründen Betroffene von rechtsmotivierter rassistischer Gewaltandrohung und Gewaltanwendung sein können oder sein werden. Und ich glaube, es kommt eben darauf an, nicht nur mit dem Mittel der Demonstration sozusagen jetzt seine moralische Empörung kundzutun, das ist nicht falsch, aber ich glaube, in den Situationen, die da entstehen könnten, käme es darauf an, auch ganz konkret zu schauen, wie sich Menschen schützen lassen, die zu den Betroffenen, zu potenziell Betroffenen dieser Gewaltphantasmen gehören. Und die sollten im Fokus der Aufmerksamkeit stehen, die sollten im Zentrum der Frage stehen, wie man in den Regionen agiert. Und die Gruppe ist denkbar divers und reicht sozusagen von alternativen Jugendlichen auf der einen Seite bis zu Migrantinnen und Migranten und Obdachlosen und auf der anderen Seite. Das heißt also das gesamte Spektrum all derer, die zu den Betroffenen von rechtsextremen Feinderklärungen werden. Und ich würde mir wünschen, dass auch in der Debatte sozusagen um die Frage, was passiert da gerade, diese Personengruppen, so divers sie zusammengesetzt sind, stärker in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt werden und nicht nur die Frage, ich sage jetzt mal, die der öffentlichen Repräsentanz gestellt wird. Also Protest hinzustellen, Flagge zu zeigen, Signale zu setzen, das alles ist richtig und notwendig, aber ich glaube, die Erfahrung der 90er Jahre zeigt, das allein reicht nicht aus, sondern im Mittelpunkt müssen diejenigen stehen, die potenziell Betroffenen sind.
Diesen Punkt haben wir auch hier heute stark diskutiert. Was passiert eigentlich sozusagen auch jetzt im Alltag für die Menschen in Chemnitz? Ne? Die Menschen, die erkennbar linksalternativ sind und vor allem jetzt gerade die Menschen, die erkennbar eine Migrationsgeschichte haben. Das ist tatsächlich eine große Frage. Dazu muss man aber eben sagen, dass genau das die Menschengruppen sind, auch sozial deklassierte, deren Schutz, deren Sicherheit die CDU, die Staatsregierung hier in dem Land, man muss jetzt auch konkret auseinanderhalten, SPD, CDU, die SPD stand auch mit Ministerinnen und Ministern gestern auf unserer Seite ganz bewusst, aber das sind die Personengruppen, denen der Schutz, die Sicherheit von der CDU dominierenden Fraktion in der Staatsregierung eben seit nicht erst seit heute, nicht erst seit gestern, sondern über viele, viele Jahre verweigert wird, ne? Die immer wieder zu Aussätzigen gemacht werden. Da kann man auch eine Liste von Orten wieder zum Besten geben. Mügeln ist so ein Beispiel, wo es rassistische Eskalationen schon vor, ich weiß gar nicht, 10 Jahren vielleicht gab. Limbach-Oberfrohna ist so ein Beispiel, wo alternative Jugendliche wirklich ein hartes Brot hatten, einen harten Kampf zu führen hatten, nicht nur gegen Neonazis, sondern auch gegen die Stadtoberen. Und genau hier liegt so ein Punkt begraben, ne? Oder vielleicht noch hinzugefügt, der migrationspolitische Diskurs, der asylpolitische Diskurs, der hier getrieben wird, aus dem Innenministerium heraus. In den letzten Wochen, in den letzten Monaten, in den letzten Jahren ist immer einer, der das Wort Abschiebung und Anpassung und Kriminalität im Schlepptau hat, aber so eine Open-Minded-Position, eine Position, die sagt, die Menschen sind jetzt hier, die gehören dazu, wir müssen gucken, wie wir gut zusammenleben, die findet man hier einfach nicht vor. Ne? Und das ist auch so ein bisschen der Teppich für das, was wir jetzt erleben in Chemnitz oder in anderen Orten.
Im Hintergrund war gerade eine Sirene zu hören. Ich glaube, es war tatsächlich bei Jule Nagel, die gerade in Dresden im Sächsischen Landtag sitzt, in ihrem Büro. Ich habe gelesen, es gibt auch eine Mobilisierung von Neonazi-Seite heute nach Dresden. Und das, was David vorhin sagte, war so vor allem der Blick aufs Wochenende. Also wenn alle Zeit haben, all die Vereinigungen, die da auch mobilisiert haben, gestern nach Chemnitz zu kommen, dann passiert da vermutlich was. Was ist denn so die Prognose auch im Handeln oder in Handlungsoptionen, die ihr derzeit seht?
Um die Reihe jetzt nochmal aufzumachen. Heute hat tatsächlich Pegida oder das Pegida-Umfeld hier vor den Landtag aufgerufen, sicher auch um der Regierung hier die Aufwartung zu machen und das Problem hier sozusagen in die Landespolitik auch symbolisch zu tragen. Dann geht es aber weiter. Der neue oder nicht mehr ganz neue Ministerpräsident Michael Kretschmer treibt sich seit Amtsübernahme relativ oft vor Ort in Sachsen herum und hat gerade zufällig, das ist wirklich ein Zufall, für Donnerstag ein sogenanntes Sachsengespräch, so wird es genannt, für Chemnitz angesetzt gehabt. Da diskutieren er und Ministerinnen und Minister dann mit Bürgerinnen und Bürgern. Das ist in Chemnitz und da hat Pro Chemnitz eben auch schon zu einer Protestaktion aufgerufen. Also das wird sicher auch spannend oder negativ spannend. Und am Samstag unvermeidlich versucht natürlich auch die AfD, die jetzt auch schon präsent war gestern und auch am Sonntag, versucht die AfD mit Pegida zusammen in Chemnitz mit einer eigenen Demonstration nochmal vielleicht auch noch weitere Bevölkerungskreise sozusagen auf die Straße zu holen zum in Reaktion auf den Tötungsdelikt. Und in Bezug auf Handlungsoptionen, es kursieren natürlich schon die ersten Ideen, große antirassistische Demonstrationen in Chemnitz zu veranstalten. Aber ich selber bin auch so ein bisschen skeptisch. Klar braucht es dieses Zeichen der Selbstermächtigung oder so ein symbolisches oder so ein Symbol, dass in Sachsen auch andere Menschen unterwegs sind, dass in Chemnitz andere Menschen unterwegs sind. Aber ich finde, das hat David vielleicht auch schon so ein bisschen angedeutet. Das kann sozusagen nicht die einzige Strategie sein. Aber die Strategie jetzt zu finden, die muss, glaube ich, auch kleinteilig sein. Die kann darin bestehen, Menschen zu schützen, die Feindbilder sind. Muss wahrscheinlich aber auch sozusagen in kleinteiligen Diskussionen mit Menschen sozusagen ein Bewusstsein dafür schaffen, dass dieses Tötungsdelikt nicht sozusagen übertragbar ist auf alle Migrantinnen und Migranten und dass diese ethnisierende Perspektive falsch ist. Die gehört natürlich auch dazu. Und vor der Herausforderung stehen natürlich vor allem jetzt auch Menschen in Chemnitz.
Jule hat nochmal die Rolle der AfD aufgeworfen. Obligatorisch schaut man sich da Twitter an. Es gibt einige AfD-Landtagsabgeordnete, die in doch sehr martialischer Sprache so ein "Ich bin gestern dabei gewesen", wenn ihr mich mal fragt, was habe ich gestern gemacht, ich war dabei. Was hat die AfD mit all dem zu tun, aus deiner Sicht, über das wir hier reden, und zeigen sich da vielleicht auch nochmal erneut so ein Fallenlassen der Hüllen, die vielleicht noch irgendwo da gewesen sind?
Die AfD tut, was sie am besten kann, bietet sozusagen die rhetorische Begleitmusik zu alledem, was passiert. Nicht mehr und nicht weniger. Und wenn ich Begleitmusik sage, dann meine ich das durchaus wörtlich. Also man kann sich diesen Sirenengesang im Umfeld von Leuten, die rassistische Ressentiments teilen, nur schwer entziehen. Oder man müsste sich wie bei Odysseus Watte in die Ohren stopfen. Aber Rhetorik allein sind noch keine Taten, sondern es ist die Begleitmusik. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Und insofern passiert all das in einem polarisierten gesellschaftlichen Klima, in dem vielen Debattenteilnehmern etwas abhanden gekommen ist, was ich mal mit dem altmodischen Wort Gelassenheit beschreiben würde. Nicht, dass ich unheimlich gelassen wäre, aber ich glaube sozusagen auch die emotionale Tonlage auf Seiten derjenigen, die da Ressentiments schüren, die ist sehr hochgestellt, sehr hochgesteuert, und darauf sollte man, glaube ich, nicht antworten mit der ebenfalls hochgesteuerten emotionalen Antwort, sondern ruhig und bei den Dingen bleiben, die man selbst nicht erst seit gestern hoffentlich für richtig erkannt hat, und danach sich umzuschauen, wo es da Verbündete gibt, die in eine ähnliche Richtung gehen. Ich meine das nicht gefühlskalt, sondern ich meine das im Sinne die Analysefähigkeit zu behalten, um die Handlungsfähigkeit zu behalten, um zu schauen, what's next, was ist das Nächste.
Ich finde das jetzt auch wenig verwunderlich, dass die AfD sich dort in die Debatte einmischt und versucht, die Mobilisierung auch für sich zu nutzen. Es ist insofern auch keine Überraschung, als dass wir, also spätestens seit der Bundestagswahl hat sich der Ton der AfD hier im Sächsischen Landtag, es gab ja auch die Trennung von den sogenannten Blauen, von Frau Kopetri und Co., hat sich spürbar verschärft und wir haben eigentlich in jeder Landtagssitzung das Thema Asyl auf der Tagesordnung und in der Verbindung macht die AfD in jeder Landtagssitzung Einzelfälle, aufgeschnappte Ware oder sonst was von straffällig gewordenen Migrantinnen und Migranten auf. Insofern ist, haben sie jetzt sozusagen eine Gelegenheit, wo sie das, was sie propagieren, nochmal verstärkt propagieren können. Ne? Also da muss man sich nicht wundern und ich denke auch nicht, dass sie das irgendwie entzaubert, wie sie jetzt auftreten, wie sie sich artikulieren.